Andreas hat ja schon darauf hingewiesen, in dieser Woche am 27. Mai haben wir den 350. Todestag von Paul Gerhardt gehabt. 1676 ist er gestorben und als er 11 Jahre alt war, brach dann der 30-jährige Krieg aus. Mit 12 Jahren verlor er seinen Vater, mit 14 Jahren seine Mutter. Und wuchs eben in diesen wilden Zeiten auf. Er heiratete seine Anna Maria und sie bekam 5 Kinder. 4 davon starben schon als Kinder. Also sein Leben war schon eine Herausforderung. Er war Pfarrer unter anderem hier in Berlin, in der Nikolaikirche. Und hat dort gewirkt und 1666 wurde er dort aber abberufen. Also nicht nur dort, sondern ihm wurde erstmal untersagt, Pfarrer zu sein. Friedrich Wilhelm hatte ein Edikt erlassen. Und zwar ging es darum, dass eben die Lutheraner und die Reformierten, die haben sich immer gegenseitig klein gemacht. Also wer den richtigen Glauben hat. Und Friedrich Wilhelm erließ ein Edikt und sagte, das muss aufhören in meinem Land, das muss aufhören in meinem Regierungskreis, weil dass sich dort die Glaubenden, auch die gläubigen Menschen so bekriegen, das kann ich nicht gutheißen. Und so mussten dann alle Pfarrer dieses Edikt unterschreiben, aber Paul Gerhardt weigerte sich. Wenn man sich das so anguckt, denkt man erstmal, ist ja komisch. Seine Begründung war, und das ging dann einigen damals so, und das ist uns Baptisten dann wieder sehr nah, seine Begründung war, der Staat darf sich nicht in Glaubensdinge einmischen. Seine Begründung war, wenn ich das hier unterschreibe, dann geht das an meine Gewissensfreiheit und diese Gewissensfreiheit ist mir wichtiger oder ist wichtiger, als dann auf das zu hören, was die Obrigkeit mir sagt. Ja, da kann man schon viel von ihm lernen. Also es ist ja eben die spannende Geschichte, weil es war ja eigentlich das Ansinnen, Menschen zusammenzubringen. Wer lutherischer Pfarrer wird, und das ist noch bis zum heutigen Tage dann so, der legt ja ein Bekenntnis ab, und zwar auf die Konkordienformel. Die ist 1577 geschrieben worden und da steht dann auch drin, wer alles eben nicht dazugehört, wer nicht richtig ist. Und wer dann im Endeffekt verflucht ist und nicht zur Kirche gehört. Und das waren natürlich für die Lutheraner eben dann all die, die einen anderen Glauben hatten, aber auch eben natürlich die Täuferbewegung. Die wird dann da auch erwähnt. Und die wurden dann eben verworfen mit dieser Konkordienformel. Und wie gesagt, jeder lutherische Pfarrer legt darauf ein Bekenntnis ab. Und Friedrich Wilhelm wollte, dass das nicht mehr gemacht wird, um den Frieden im Land zu mehren. Interessante Zeiten. Wer sich damit beschäftigt, auch mit dem Luthertum, der wird entdecken, dass bis zum heutigen Tage die lutherischen Pfarrer ja ein Bekenntnis ablegen auf die Bekenntnisschriften und dazu gehört dann auch die Konkordienformel. Also im Endeffekt bekennen auch bis zum heutigen Tage die lutherischen Pfarrer irgendwie, dass auch die Täufer alle nichts taugen. Naja, wenn man dann so einen lutherischen Pfarrer fragt, dann wird natürlich gleich gesagt, ja, irgendwie, und ich war ja eine Zeit lang auch in Augsburg tätig und da ist ja dann auch der Augsburger Religionsfrieden geschlossen worden und bei diesem Religionsfrieden hat man es dann geschafft, auf der einen Seite die Spannung so ein bisschen zu entspannen, aber man hat keinen Frieden zwischen den Konfessionen eben herstellen können. Und ich habe, als ich in Augsburg war, das immer wieder mal angesprochen, ob man nicht die Konkordienformel da einfach mal ändern könnte, weil es klingt ja doof, wenn die dann Bekenntnis darauf ablegen, dass wir alle Pfeifen sind. Das ist ein geschichtliches Werk, das kann man nicht ändern irgendwie. Und, naja. Also, der Augsburger Religionsfrieden hatte nicht dazu geführt, dass die unterschiedlichen dann auch konfessionellen Standpunkte so zusammenkamen, dass man sich geeinigt hat. Und so kam es ja dann nach dem Prager Fenstersturz dann zum 30-jährigen Krieg und dort hat man dann mächtig aufeinander eingedroschen. bis es dann zum Westfälischen Frieden kam. In Münster und Osnabrück wurde er ja ausgehandelt. Und die Regelung war ja, okay, der Kaiser, der Oberste, der bleibt irgendwie, aber die Fürsten dürfen dann die Religionsangelegenheiten irgendwie regeln. Also in diese Zeit hinein hat Paul Gerhardt eben gewirkt und gelebt. Und das ist das, was eben auch sein Leben ausgemacht hat. Das Jahr 1653, das war dann nochmal ein ganz besonderes Jahr. Ihr werdet, wenn ihr euch die Lieder von Paul Gerhardt in unserem Liederbuch schaut, immer wieder sehen, dass dieses Jahr 1653 da häufiger bei ihm vorkommt. Das hat etwas damit zu tun, dass die Lieder Paul Gerhardts in ein damals sehr bekanntes Gesangbuch eben aufgenommen wurde. Und über 60 Lieder von ihm, vorher gab es da schon irgendwie so, ich glaube 10, 15 Lieder, die aufgenommen wurden. Aber dann 1953 hat man über 60 Lieder, 1653 hat man dann nochmal über 60 Lieder von ihm in dieses Liederbuch dann reingenommen. Und dort bekam er dann auch eben wirklich, Weltruhm kann man nicht sagen, aber er wurde bekannt im Land. Das, wofür er stand und was er eben dann geschrieben hat, wurde ja vervielfältigt und damit auch verbunden eben seine Lebensgeschichte, die schon ziemlich herausfordernd ja dann auch war. Wer sich mit den Liedern von Paul Gerhardt beschäftigt, der wird entdecken, das sind alles Lieder, die, ja, alles ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, das sind Lieder, die so aus dem Schmerz herausgeboren sind. Aber das sind nicht Lieder, die jetzt irgendwo, wenn man oben auf dem Berg oder auf einer grünen Wiese ist und den Himmel vor sich hat, die dann so entstehen, so Loblieder, die dann Gott über den Klee loben und preisen. Nein, die Lieder Paul Gerhardts, die sind alle aus dem Schmerz herausgeboren. Und eines seiner bekanntesten Lieder, ich vermute mal, ihr alle habt das ja auch schon gesungen, ansonsten werden wir das nachher noch machen, ist Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Eines seiner bekanntesten Lieder. Und er hat dieses Lied genommen aus dem Psalm 37. Der Psalm 37 ist ja auch so ein Psalm, der gut zu Paul Gerhardt dann auch passt. Er wird dem David zugeschrieben. Ob David es wirklich geschrieben hat, ist auch nicht so wichtig. Wir können den zeitlich gar nicht so genau einordnen, also in welchem Zusammenhang der Psalm 37 geschrieben wurde. Ich empfehle euch das nur heute Nachmittag. Nehmt euch noch mal ein paar Minütchen Zeit und lest den Psalm. Also dieser Psalm beschäftigt sich mit einer Frage, die uns alle im Endeffekt bewegt. Und die Frage lautet, lohnt es sich zu glauben? Lohnt es zu glauben? Das ist eine Frage, die wir uns ja immer stellen. Und wer den Psalm 37 liest, der bekommt das dann mit, wie der Psalmist sich dann auseinandersetzt mit denen, die nicht glauben und. Und die Frage ist immer, lohnt sich das denn zu glauben? Diese Frage nach dem, was sich lohnt, ist ja eine Frage, die auch so eine Menschheitsfrage ja wirklich ist. Weil wir fragen uns immer bei dem, was wir tun, lohnt sich das? Bringt mir das etwas? Und wenn es mir nichts bringt, ja, dann lasse ich sein. Also wenn es mir nicht nur nichts bringt, sondern auch schädlich ist, dann lasse ich sein. Dann mache ich da einen Haken dran. Das ist eine Menschheitsfrage, aber das ist eben auch die Frage des Glaubens. Wir alle sind ja, ich sage mal so, Investmentbanker oder Investmentsverwalter unseres eigenen Lebens und denken eben darüber nach, ja, was bringt jetzt mir was für die Zukunft und was nicht. Das ist ja auch etwas, was uns gesellschaftspolitisch gerade bewegt, wenn wir über die sozialen Sicherungssysteme, über Rente und so nachdenken. Ist auch die Frage, was bringt das eigentlich? Und die Leute fragen sich, was bringt das eigentlich, wenn ich heute Rente einzahle und dann am Ende nichts dabei rauskommt? Und dann gibt es halt Unruhe im Volk und sie sagen, das bringt doch nichts, das lohnt sich doch nicht. Und das ist die Frage, die auch zum Glauben dazu gehört und die im Psalm 37 gestellt wird. Lohnt sich das überhaupt zu glauben? Und der Psalmist guckt sich eben seine Nachbarn an, die eben nicht mit ihm dann zum Tempel marschieren und sagt, ja, puh, die schlafen aus und die arbeiten am Schabbat und die haben richtig Benefit davon. Für die lohnt sich das Leben, also so zu leben und zu gestalten. Also der Mensch fragt sich, nicht nur der Mensch, sondern auch der glaubende Mensch fragt sich eben danach, lohnt es sich, das eben zu tun, was ich tue, so zu glauben, wie ich glaube. Und das ist auch eine Frage, die zu Paul Gerhardt wunderbar passt. Lohnt es sich zu glauben? Lohnt sich das? Und wenn er heute hier neben mir ständ und wir würden ihn sagen, sag mal, Paul, lohnt sich das zu glauben? Dann wäre er nicht so ein frommer Überflieger, der sagt, na klar, und, sondern ich glaube, seine Antwort wäre so, ja und nein. Ja und nein. Lohnt sich das zu glauben? Wie würdest du darauf antworten? Lohnt sich das? Man bekommt auf diese Frage eine Antwort, wenn man sich in dem Zusammenhang nochmal eine andere Frage stellt. Und diese andere Frage wurde in der Weltgeschichte natürlich immer wieder dann auch gestellt, auf unterschiedliche Weise. Rainer Maria Rilke hat sie 1908 auf eine wunderbare und schöne und treffende Weise dann auch gestellt. Und er hat gefragt, bis wohin reicht das Leben und wann beginnt die Nacht? Also die Nacht ist jetzt vorbei. Bis wohin reicht das Leben? Und das ist die Frage, um die es geht. Das ist auch die Frage, die wir uns immer wieder mal stellen sollten. Bis wohin reicht das Leben? Und wo beginnt die Nacht? Und wenn wir mit Paul Gerhardt darüber ins Gespräch kämen, ob der Glaube sich lohnt und er antwortet Ja und Nein, dann hängt dieses Ja und Nein von der Beantwortung dieser Frage, bis wohin reicht das Leben eben ab? Bis wohin reicht das Leben ab? Eine Frage, die man sich ja einfach mal stellen sollte im Leben. Natürlich kann man auch sagen, okay, ich lebe jetzt hier und boah, keine Ahnung, was kommt und ist auch, aber das ist nicht das, was das Menschsein ausmacht, sondern diese Frage, bis wohin reicht das Leben, ist eine Frage, der sollte sich der Mensch einmal stellen. Auch ganz persönlich, bis wohin reicht dein Leben? Und wenn dein Leben nur bis zum Friedhof reicht, ist ja nicht schlimm. Ja, wer weiß denn schon genau, was wann, wo, wie passiert. Aber wenn dein Horizont eben am Friedhof endet, dann wird das, was du als lohnend in deinem Leben dann siehst, etwas anderes sein, als wenn es noch ein bisschen weitergeht. Denn da hätte Paul Gerhardt gesagt, du, weißt du, wenn es darum geht, im Leben erfolgreich zu sein und, weißt du, der 30-jährige Krieg, den ich mitgemacht habe, vom ersten Schuss bis zum Friedensschluss. Soll ich dir mal sagen, was hier passiert ist? Also, es gab natürlich nicht diese Medien wie heute und es wurde nicht abends in der Tagesschau immer alles irgendwie berichtet, aber wir schätzen, so zwischen 4 und 8 Millionen Menschen in Europa sind gestorben. Es haben Seuchen gewütet. Unglaublich Elend ist über das Land gekommen. Lohnt sich der Glaube? Wurden die Glaubenden davon verschont, dass die Kugel dann immer geguckt hat, okay, Heide kann ich treffen, der glaubt, da mache ich einen Bogen drumherum? Nein. Als er zum dritten, zum vierten Mal am Grab eines seiner Kinder stand, lohnt sich der Glaube? Kindersterblichkeit war in der damaligen Zeit, auch gerade in dieser Zeit, natürlich etwas, was häufiger vorkam. Aber wenn du dein viertes Kind beerdigen musst und danach deine Frau und es kommt jemand an und fragt dich, sag mal, lohnt das mit dem Glauben, wenn dein Leben nur bis zum Friedhof reicht, sagst du, nee, weil mir geschieht genauso Unglück wie den anderen auch. Ich gehe genauso zugrunde wie die anderen auch. Aber Paul Gerhardt, deswegen würde er die Frage so dann auch nicht billig, nicht einfach, nicht so Halleluja-mäßig, sondern wie gesagt, seine Lieder sind aus dem Schmerz geboren. Er würde sagen, ja, aber mein Horizont geht weiter. Und auf diesem Hintergrund lohnt sich der Glaube. Auf diesem Hintergrund hat der Glaube einen Wert, weil das Leben weiter reicht als bis zum Tod. Wer von euch geht gerne wandern? Oh, da hinten gleich. Lieber über die Berge oder lieber durch die Wüste oder durch die Wälder oder? Und wie lange? So ein Stündchen oder zwei oder darf es auch ein bisschen mehr sein? Kann auch ein bisschen mehr sein. Was ist denn wichtig, wenn man eine Wanderung macht? Was sollte man da mitnehmen? Oh, Wasser ist...
Festes Schuhwerk.
Also ich bin ja mal nach Santiago gepilgert. Was, eine Frau? Okay. Naja, festes Schuhwerk, ich bin ja mal nach Santiago gepilgert und dann habe ich mir gleich am Anfang eine schöne Blase hinten gelaufen. Nein, aber ein Blasenpflaster war nur damals so pfiffig, ich habe es abgerissen. Darf man nicht machen, also wenn da nochmal jemand Nachhilfe braucht, fragt mich, weil man konnte fast den Knochen sehen. Und da hat mir festes Schuhwerk nicht so sehr geholfen, weil da brauchte ich lockeres Schuhwerk. Also, was man mitnehmen muss auf unterschiedliche Weise für eine Wanderung, für so eine Reise, ist Proviant. Du brauchst Proviant. Und jetzt gibt es ja nicht irgendwie so ein Zelt, wo dann draufsteht, du machst eine Wanderung, dann nimmst du das mit, sondern wovon ist das abhängig, was du am Proviant mitnimmst? Natürlich, wo du wanderst. Bin mal in den Grand Canyon reingewandert und waren da auch einen halben Tag unterwegs. Und das Schlimmste, was du da vergessen kannst am Proviant, ist Wasser. Wenn du irgendwie zum Nordpol oder so wanderst, da kannst du ja auf Wasser schon mal verzichten. Da muss ich irgendwie gucken, wie das dann... Also, das, was du am Proviant brauchst, ist abhängig von dem, wohin du reist und wie lange du unterwegs bist. Wenn du irgendwie in die Wälder gehst, ist das was anderes, was du benötigst, als wenn du irgendwie über die Berge gehst? Wenn du in die Wüste gehst, brauchst du etwas anderes, als wenn du irgendwie zum Nordpol ins ewige Eis gehst. Also das, was wir brauchen, ist auf alle Fälle Proviant. Und was wir am Proviant brauchen, das hängt ab von dem Ziel, wo wir hinwollen. Und das hat Paul Gerhardt auch geschnallt. Und er hat gesagt, und würde das heute auch so sagen, wenn mein Leben bis zum Friedhof reicht, dann brauche ich auch Proviant. Aber eine andere Weise, Art, Form von Proviant, als wenn das Leben noch weiter reicht. Wenn mein Leben bis zum Friedhof reicht, dann brauche ich einen guten Investmentberater und der mir dann dabei hilft, alles aus dem Leben rauszupressen und möglichst das, was mich niederdrückt, dass meine Kinder sterben und das irgendwie loszuwerden. Das, was du brauchst, wenn dein Leben bis zum Friedhof dann reicht, an Proviant, ist etwas anderes als das, was du brauchst, wenn dein Leben noch weiter reicht. Und Paul Gerhardt hat Proviant geschaffen für die Menschen, deren Horizont über den Friedhof hinausgeht. Und das sind seine Lieder, das sind seine Gedanken. Weil er hat sich damit beschäftigt, eben, was ist das eigentlich, was mir Halt gibt in diesem Leben? Im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg, die Eltern früh gestorben, vier Kinder beerdigt, dann die Frau gestorben. Was ist denn das, was mir hier Nahrung gibt, dass ich weiterkomme? Und das finden wir in seinen Liedern. Er hat in seinen Liedern uns eben etwas beschrieben von dem, was ihm Nahrung gegeben hat. Und das, was ihm Nahrung gegeben hat, war eben unter anderem der Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege. Wenn man im Hebräischen nachguckt, dann steht, also Luther hat es ja dann übersetzt so mit, befiehl dem Herrn deine Wege, aber es steht eigentlich ein bisschen anders hier. Und das ist etwas, also wie es hier beschrieben ist, das finden wir eigentlich unmännlich, uncool. Der Schreiber des Psalm 37, der hat geschrieben, wälze dein Leben ab auf den Herrn. Wälze dein Leben ab auf den Herrn. Wir kennen das ja, wenn Menschen etwas abwälzen. Also, dann versuchen sie selber eine Last loszuwerden, damit der andere die tragen kann. Dann wollen die ihre Schuld loswerden, indem sie die anderen oder einem anderen die Schuld unterschieben. Das ist, was wir mit Abwälzen dann auch verbinden. Und das ist genau das, was hier der Psalm 37 auch meint. Wälze dein Leben ab auf den Herrn. Das heißt, schau auf das, was zum Beispiel dir in der Bibel begegnet. Wälze dein Leben ab auf den Herrn und hoffe auf ihn. Und siehe, er wird es gut machen. Er wird es gut machen. Und das ist das, woran sich Paul Gerhardt festgehalten hat. Und das entdeckt man in der Kirchengeschichte auch immer wieder, wie Menschen bis in den Wahnsinn hinein sich darauf verlassen haben und haben gesagt, nein, ich wälze das, was mein Leben ist, auf meinen Herrn ab. Er wird es gut machen. Punkt. Und dann kommen die Nachbarn und sagen, ja, aber guck doch mal, jetzt hast du das verloren und da bist du pleite und. Und Paul Gerhardts Antwort wäre gewesen, ja, aber mein Leben endet nicht am Friedhof, sondern das Leben geht weiter. Unser Horizont ist weiter. Und das ist die Frage, die wir uns als erstes dann auch mal stellen müssen. Nicht nur so als Bekenntnis am Sonntagmorgen oder in so einem Halleluja-Lied, sondern bis wohin reicht dein Leben, bis wohin reicht mein Leben? Natürlich, bis in den Himmel, klar. Aber warum haben wir dann so viel Angst vorm Sterben? Wenn der Himmel das Ziel und wenn der Himmel die Erlösung das Schönste ist, dann brauchen wir doch keine Angst vorm Sterben zu haben. Dann gehen wir doch fröhlich drauf zu und sagen, dann komm doch endlich, du Erlöser. Du willst mir Angst machen, du? Mein Leben reicht nicht nur bis zum Friedhof, sondern darüber hinaus. Du machst mir keine Angst mehr, Tod. Du nicht. Was mich vielleicht ein bisschen nachdenklich und ängstlich macht, ist, dass ich falsches Proviant einpacke in den Rucksack meines Lebens und da alles reinpacke, was mich bis zum Friedhof dann bringt, aber keinen Schritt weiter. Oh, Paul Gerhardt, sei Dank, dieser Gigant des Glaubens, nicht so als Held, sondern in dem, was er entdeckt hat, in seinem Ringen mit dem, was ihn in seinem Leben niedergedrückt hat. Paul Gerhardt, sei Dank für all diese Lieder, die er uns gestiftet hat, die uns genau das vermitteln, die uns Nahrung geben, Proviant geben für diesen Weg, der am Ende bis in den Himmel reicht. Ein Weg, der vor uns liegt. Ein Weg, der mutig gegangen werden muss. Aber vertraut drauf. Wälzt euer Leben ab auf den Herrn. Er wird's wohl machen. Punkt. Wälzt euer Leben und das, was in eurem Leben geschieht, ab auf den Herrn. Legt es ihm auf und er wird es wohl machen. Und von daher stellte Paul Gerhardt vielleicht auch in tiefer Not, in tiefer Zerdrücktheit, antwortete er dann vielleicht auf die Frage, und jetzt? Und jetzt? Lohnt sich das? Und er hätte gesagt, ja, es lohnt sich. Und übrigens, ich weiß, wie das Leben ist, aber ich weiß auch, wie mein Herr ist. Und sollte ich meinem Gott nicht singen?